Ich weiß gar nicht mehr, wann genau dieser Artikel dann online kam, aber es kam ein Fake-News-Artikel online, der behauptet hatte, dass ich gestorben bin. Also auch mit vollem Namen, mit der Studie, die speziell erwähnt wurde und auch ein Bild von mir, glaube ich. Ist heute nicht ganz klar, wer das geschrieben hat. Die BBC hat versucht, das zu tracken, aber das ist ja auch heutzutage, ich meine, versuch mal rauszufinden, wer irgendeinen Artikel online wirklich geschrieben hat, in Zeiten von VPN und alles. Das Verrückteste, was ich da jemals sehen durfte, waren E. coli-Zellen, also eine ganz bestimmte Sorte von E. coli, die bestimmte toxische Proteine produzieren, um andere Zellen zu töten. Der Clou war aber, die hat sich voll dieser toxischen Proteine aufgefüllt im Grunde. Also die machen ganz viele von diesen Proteinen und lassen sie aber in der Zelle und dann sprengt sich die Zelle selber. Und dann hast du auf einmal eine super hohe Konzentration von diesen wahnsinnig toxischen Proteinen, die dann natürlich sehr großen Schaden anrichten können.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben und auch über ihre Themen. Und das machen wir heute mit Dr. Elisa Granato. Hallo Elisa.
Hallo ihr beiden.
Elisa, ich freue mich ja, dass du dabei bist, weil also wir beide kennen uns und anderer Grund, warum ich mich freue, ist, dass es schon sehr oft Leute gab, die Hunde hatten in diesem Podcast. Und Jan liebt ja Hunde und will unbedingt einen Hund. Und du hast aber endlich mal Katzen.
Oh ja.
Und aus deinem Social-Media-Auftritt ist nicht ganz klar ersichtlich, wie viele es sind. Es ist irgendeine Zahl zwischen über zwei auf jeden Fall. Vielleicht
also,
über drei.
Genau. Die kurze Story mache ich jetzt. Im Moment sind es drei. Eine Zeit lang waren es zwei, vor allem als ich viel auf Twitter, jetzt Ex, meine Katzen gepostet hatte, waren es zwei, aber erstaunlich viele Leute dachten, es ist nur eine, weil die halt ähnlich aussehen. Ich habe nämlich Mutter und Sohn zu Hause, also kein Zufall, dass sie ähnlich aussehen, beide grau und das war mir auch gar nicht klar, weil natürlich als Mutter, als Katzenmutter sieht man natürlich die kleinen Unterschiede und für mich waren sie mal ganz eindeutig auseinanderzuhalten. Aber für viele Leute nicht. Also nach ein paar Jahren habe ich dann zum ersten Mal ein Duo-Bild gepostet und dann kamen erstaunlich viele Reaktionen mit, wie, das sind zwei.
Also ich habe sofort gesehen, dass es schon zwei unterschiedlich sind. Aber
sehr
eine
schön.
Sieht ganz anders aus, oder?
Finde ich auch, ja.
Ja, okay, alles klar. Also Elisa, schön, dass du da bist. Ich stelle dich jetzt mal ganz kurz vor, außer dass du Katzenliebhaberin bist, das wissen wir jetzt. Du bist promovierte Mikrobiologin und du hast in München und in Zürich studiert und da auch promoviert. Und danach hast du in Oxford auch einen Postdoc noch gemacht, also praktisch nach der Doktorarbeit noch mal weiter in der Forschung gearbeitet. Du bist jetzt bei Kurz gesagt, das ist so ein YouTube-Kanal, man kennt den auch unter In a Nutshell auf Englisch. Da machst du Wissenschaftskommunikation auf YouTube. Es ist einer der größten WISCOM-Kanäle überhaupt. Und wir sprechen heute über Bakterien, die sich gegenseitig bekämpfen und darüber, dass du als Erste mit dem Impfstoff AstraZeneca gegen Corona geimpft wurdest, weil das ist eine ganz schön verrückte Geschichte. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Vorurteil. Und zwar wollen wir von dir wissen, was ist denn so ein typisches Vorurteil gegenüber BiologInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Das Vorurteil.
Ja, also ein Klassiker, der mir immer wieder begegnet, ist, dass wenn ich den Leuten erzähle, dass ich Biologin bin, dann denken sie direkt, dass ich so David Attenborough-mäßig im Wald unterwegs bin und mir die Tiere und die Pflanzen anschaue und Bäume umarme und Tiere beobachte, was ja auch alles tolle, wichtige Forschung ist. Und tatsächlich war das auch ursprünglich mein Wunsch, als ich angefangen habe, Biologie zu studieren, genau sowas zu werden. Also so eine klassische Verhaltensbiologin wollte ich eigentlich werden. Mit dem Gedanken bin ich ins Erstsemester gegangen. Und dann ist, wie wir jetzt wissen, alles anders gekommen. Das hat mich nämlich ins Labor verschlagen. Und das ist dann auch die Verbindung zu dem Vorurteil. Und zwar findet heute mit Abstand die meiste Biologie findet heute im Labor statt. Also ganz tolle molekularbiologische Fragen werden da beantwortet, biochemische Fragen, medizinische Fragen werden eigentlich heute mehr im Labor beantwortet. Das heißt nicht, dass es die klassische, ich sag mal, Feldbiologin nicht immer auch noch gibt. Und die machen auch ganz tolle, sehr, sehr wichtige Forschung, vor allem im Bereich Biodiversität und sowas. Aber tatsächlich ist die Realität der, ich sage jetzt mal, der Durchschnittsbiologin heute eher im Labor verankert. Also das ist ein typischer Mythos, dass wir alle braun gebrannt auf dem Feld stehen und pflanzen.
Genau, nicht mehr mit dem Hut durchs Dickicht sich schlagen. Ja.
Und Schmetterlinge fangen. Leider nein, je nachdem, wie man fragt. Ne? Also ich habe mich im Labor immer sehr wohl gefühlt. Ich finde es toll, dass ich nicht bei Wind und Wetter draußen sein muss, aber ist natürlich Geschmackssache.
Ja.
Und jetzt wäre es natürlich total interessant zu wissen, ob das schon so war, als du noch ganz klein warst. Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du dich nicht mehr so gut daran erinnern kannst, was du damals, ihr hattet glaube ich eher Poesiealben als Poesiealbums.
Ja, du hattest ein Freundesbuch genannt, genau, Freundebücher genannt, das kannte ich gar nicht, vielleicht ist es was Regionales. Bei uns gab es in der Grundschule zumindest nur Poesiealben und da hat man eher so Gedichte reingeschrieben.
Ich will ja jetzt nicht gemein sein, ne? Aber ich glaube, das ist eher ein Altersding.
Kann auch sein. Oder
Lisa
beides.
Ist noch,
warum nicht?
Lisa ist noch einen kleinen Ticken älter als ich.
Oh mein Gott, jetzt kommt's
raus. Ich habe noch nie von Poesiealben gehört, bevor mir das irgendwelche ein bisschen älteren Leute erzählt.
Das ist voll lustig. Also Leute in den Kommentaren, bitte schreibt uns doch, ob ihr Team Poesiealbum oder Team Freundesbuch seid. Und vielleicht ist es dann die Millennials und andere Generationen.
Ja, ich möchte auch nochmal sagen, dass wir drei so eine Altersspanne von ungefähr 5 Jahren überall.
Nur noch für den Kontext, ja.
Ja, also nicht.
Ich bin nicht Ende 40.
Genau, eben. Aber. Okay.
Aber weißt du denn doch, was so dein allererster Berufswunsch war, kannst du dich an irgendwas erinnern?
Ja, tatsächlich. Witzigerweise erinnert mich auch meine Mutter regelmäßig daran, dass ich als erstes Maurerin werden wollte, als ich klein war.
Ach was.
Also ganz was anderes, aber anscheinend war ich sehr eingenommen von der Idee, was Handwerkliches zu machen. Sollte ich vielleicht auch dazu sagen, da gibt es kein Vorbild in meiner Familie, das war was ganz anderes. Also ich hatte jetzt keine Handwerker irgendwie, die mir so als Vorbild dienten. Ich dachte mir einfach, hey, eine Mauer bauen ist doch voll cool. Ich fand Baustellen immer spannend und so. Ich mir, mach mal Maurerin, oder? Die Phase hat aber dann nur ein paar Jahre angehalten. Also irgendwann
immerhin
dann doch
ein paar
die Tiere. Immerhin ein paar Jahre, genau. Also so von, möchte sagen, so von 6 bis 8. 6 bis 8 oder 9 war ich noch so in der Richtung unterwegs. Und dann kam aber die Tierliebe, wurde immer dominanter. Und dann hatte ich auch die ersten Haustiere. Und das ist dann so die Gateway-Droge zur Biologin, gerne mal. Oder zur Tierärztin, je nachdem.
Ja,
Tierärztin oder Zoologin.
Oder das, ja.
Ja. Wir hatten schon, also Tierärztin hatten wir wirklich sehr oft so als ersten Berufswunsch.
Das ist ein Klassiker,
und
ja.
War das denn dann so, also du hast dich ja dann irgendwann für Bio entschieden, hast dann Bio studiert. Da meintest du ja, du hast dir das damals noch so vorgestellt, dass du vielleicht auch im Feld irgendwie bist, also wirklich draußen in der Natur. Und wenn du damals gewusst hättest, dass du im Labor, ich sag mal, enden würdest. Und du meintest ja jetzt, du findest es total spannend. Aber hättest du es dann trotzdem gemacht?
Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich, also was die Leidenschaft geschürt hat fürs Biologiestudium, war schon ganz klar, waren so die großen sichtbaren Tiere und Pflanzen, sag ich jetzt mal. Deswegen ist es auch so ein Klassiker. Ich meine, es gibt wenig Leute, die schon mit 16 sagen, boah, Bakterien finde ich super. Teilweise aus dem recht einfachen Grund, weil man sie halt einfach nicht sieht im Alltag.
Ja.
Aber was siehst du? Hunde, Katzen, wenn du auf dem Bauernhof vielleicht groß geworden bist, Nutztiere, Pflanzen überall. Und das ist halt einfach etwas, wenn du damit ein bisschen Neugier rangehst, dann ist das sehr, was sehr offensichtlich ist, was dir so im Alltag begegnet. Und so war es auch bei mir. Also ich habe dann zum Beispiel über das Hobby auch den Einstieg gefunden. Ich hatte früher viele Aquarien, bin so über Fische in Richtung Biologie gegangen und das war dann auch sehr nerdy, sehr schnell, weil man dann Dinge messen muss und auch Technologie ist mit drin und so. Also das ging dann recht schnell auch in so eine, ich sag mal, ein bisschen wissenschaftlichere Richtung. Aber ich war halt wirklich auch inspiriert von ganz klassischen Tierdokumentationen von Leuten, die sich mit Löwen in der Savanne beschäftigt haben. Und ich habe dann auch schnell mich für die Fachbücher interessiert und so. Und ich hatte überhaupt keinen Zugang zur Mikrobiologie zu dem Zeitpunkt. Und den Zugang hatte ich tatsächlich erst im Studium. Das heißt, ich bin dann reingegangen, ich weiß noch ganz genau, die haben uns am ersten Tag Bachelor Biologie haben so eine informelle Umfrage gemacht, so hey, wer von euch will denn so in Richtung Zoologie oder Botanik gehen, so Tiere, Pflanzen halt? Ich sag mal 60-70% Hände hoch und dann hat die Dozentin sogar schon gesagt, ich könnte mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit ist es am Ende der 3 Jahre ganz anders, weil viele von euch wahrscheinlich in Richtung Labor gehen werden, aus verschiedenen Gründen. Okay. Bist du das erzählt? Und dann dachte ich so, ach, ich doch nicht. Und dann natürlich 3 Jahre später, ja, die Umfrage wieder, und dann waren 70-80% in Richtung Genetik, in Richtung Pharmazie, in Richtung, also diese klassischen, sag ich jetzt mal, Laborfächer, aus verschiedenen Gründen.
Bei dir eher aus Interesse oder tatsächlich, weil es mehr Jobchancen zum Beispiel gibt?
Bei mir war es mehr aus Interesse, aber Jobchancen spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Und es ist ja auch gut, dass das Teil des Studiums ist, dass das auch realistisch transportiert wird, die Information.
Ja, also klar.
Es gibt einfach, wenn du zum Beispiel eher so neutral bist und sagst, ich interessiere mich für Biologie generell und bin für vieles offen, dann könnte man pragmatisch sagen, es lohnt sich eher in diese Richtungen zu spezialisieren, wo man dann auch mehr Berufschancen hat. Das ist ja ein total legitimer Grund für eine Spezialisierung. Bei mir war es aber so, es ist ein Klassiker, ein bisschen so wie in der Schule, was war dein Lieblingsfach? Ja, halt das mit der besten Lehrerin. Und ich hatte irgendwie mit besten Mikrobiologie-Dozenten, den Professor Thorsten Mascher, gern Shoutout Thorsten, der hat einfach so eine tolle Mikrobiologie 1-Vorlesung gehalten, die mich wirklich so vom Hocker gehauen hat. Und ich bin da reingegangen und dachte mir, ja, ist halt Pflichtfach, machst du halt, ne? Aber eigentlich will ich Tiere und Pflanzen machen. Und dann war das einfach so spannend und so wirklich so hooked von Tag 1 gefühlt. Und seitdem habe ich, wie man so schön sagt, nie wieder zurückgeblickt.
Du hast ja jetzt nicht nur geforscht. Zu der Forschung kommen wir ja gleich auch noch. Du hast nicht nur geforscht selber, sondern du hast dich ja auch beforschen lassen. Du warst nämlich die erste Person, die den AstraZeneca-Impfstoff gegen Corona erhalten hat. Und da gab es ja eine ziemlich krasse Story. Du bist nämlich am 23. April 2020 gestorben und nur 3 Tage später aber wieder auferstanden. Vielleicht kannst du so ganz kurz mal so diese verrückte Geschichte erzählen.
Sehr gerne, also wirklich mit Abstand die verrückteste Zeit meines Lebens. Kleine Korrektur, weil ich ja jetzt Fact-Checkerin bin. Am 23. April, das weiß ich ganz genau, weil es war mein Geburtstag, wurde ich geimpft und dann 3 Tage später bin ich verstorben. Das nur so als Teaser
für
die Story,
okay,
die jetzt gleich kommt. Aber ja, das war eben auch witzig, weil sie mich, also ich wurde rein, so für den Kontext, ich wurde rein zufällig ausgewählt als Erste. Also ich hatte mich für die Studie natürlich angemeldet als Probandin, aber dann wird man rein zufällig durch ein Lotteriesystem eingeteilt in eine Reihenfolge. Also dann ist halt irgendjemand die erste Person. Und das war halt dann ich. Und noch eine weitere Person. Es war so, dass am ersten Tag, also es gibt da so sogenannte Protokolle, die durchgeführt werden. Am ersten Tag werden 2 Personen geimpft.
Okay.
Die werden einem mit Placebo und einem mit dem Impfstoff, aber es ist doppelt blind. Also niemand weiß, wer was bekommt, inklusive die Leute, die dich impfen. Und dann wirst du 24 Stunden beobachtet. Wenn alles gut ist, die Chance war ja auch sehr hoch, dann werden die nächsten x Leute geimpft. Ich meine, dass es 4 oder 6 waren und dann wartet man nochmal einen Tag und so wird es dann hochgestaffelt. Das war der Grund, warum erstmal so wenig Leute geimpft wurden am Anfang und deswegen war das dann auch natürlich eine große Headline.
Das war dann aber weißt du denn, dass du mit dem Impfstoff geimpft wurdest oder wurdest du mit dem Placebo geimpft?
Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht und auch die ersten Monate wusste ich es nicht.
Ja, klar.
Also wir wussten nur, also ich und der andere Mensch, der war Krebsforscher, sie waren zufällig im gleichen Department, waren beide Biologen, auch reiner Zufall, aber 2 Biologen wurden geimpft an Tag 1. Wir wussten, dass einer von uns Placebo und einer von uns die echte Impfung ist. Und es war aber blind bis zum Ende dieses sogenannten Arms der Studie, der Safety Arm nennt sich das. Und der wurde nach einem Jahr nach dieser Impfung, wurde der also so unblinded, nennt man das. Also da wurde dann allen Leuten gesagt, ob sie die Placebo oder die richtige Impfung erhalten hatten, weil es natürlich dann auch ist ja auch ethisch relevant, weil die Leute natürlich auch ein Recht haben, darauf zu erfahren, ob sie jetzt geimpft wurden oder nicht, auch um dann gewisse Entscheidungen treffen zu können, ob sie sich dann nachimpfen lassen und für die Booster-Entscheidungen und so.
Klar.
Genau, aber das war die ersten Monate, war das nicht klar. Wir wussten nur, dass einer von uns, also dass wir 2 die ersten Probanden waren und 50% Placebo und 50% echte Impfung. Aber ich war halt chronologisch auch die erste Person. Es war auch zufällig. Also erst wurde ich geimpft und dann die andere Person. Und vor Ort war ein Film- und Journalistenteam der BBC. Die hatten das auch vorher abgesegnet, dass sie da dabei sein dürfen. Es war natürlich auch eine Zeit, wo die Leute, ich glaube auch die Medien waren natürlich auch verzweifelt nach ein bisschen positiven, optimistischeren Stories gesucht. Und es war natürlich auch eine schöne Story. Ja. Also ich kann es total verstehen, dass es dann auch von großem Interesse war. Genau. Und so wurde das dann ein prominent platzierter Artikel und ein Videoclip der BBC. Das kam dann auch in den Nachrichten. Um 18 Uhr des gleichen Tages wurde halt dann ein Clip von mir gezeigt, wie ich geimpft wurde und auch interviewt wurde. Naja, und dann ging ich heim
Es klingt schon relativ verrückt. Sorry.
Ich glaube, in meinem Kopf ist es, glaube ich, halt auch jetzt deswegen weniger verrückt, weil es ja so viel verrückter wurde nach 3 Tagen. Und dann, genau, es lief auch alles gut bei mir. Ich hatte am nächsten Tag ein bisschen Nebenwirkungen, aber nichts Arges, so wie bei jeder Impfung. Eigentlich ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle etc. Naja, und dann ging noch ein Tag ins Land und dann auf einmal...
Und dann kam der Tag X.
Genau, und dann kam der Tag X, ja. Es war auch ein Wochenende. Ich glaube, es ist dann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau dieser Artikel dann online kam, aber es kam ein Fake-News-Artikel online, der behauptet hatte, dass ich gestorben bin. Also auch mit vollem Namen, mit der Studie, die speziell erwähnt wurde. Und auch ein Bild von mir, glaube ich. Mhm. Ist heute nicht ganz klar, wer das geschrieben hat. Die BBC hat versucht, das zu tracken, aber das ist ja auch heutzutage, ich meine, versuch mal rauszufinden, wer irgendeinen Artikel online wirklich geschrieben hat, in Zeiten von VPN und alles.
Ja.
Sie haben versucht, Detektivarbeit zu betreiben, es war nicht so fruchtbar. Naja, und in dem Artikel stand, dass ich eben an den Folgen der Impfung gestorben bin. Und das war etwas seltsam, das dann so online zu lesen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und da musste ich erstmal ein bisschen... ja, Krisenmanagement betreiben. Also ich musste erstmal meiner Familie Bescheid sagen. Gott sei Dank hatten die das noch nicht gesehen. Ich habe erstmal in meinem Freundeskreis, Familienkreis halt quasi Bescheid gesagt, meinen Kollegen so, hey, folgendes, da passiert gerade was wirklich Verrücktes, keine Ahnung. Ich wusste auch noch nicht, ob das jetzt wirklich groß wird oder nicht. Naja, und es ist leider komplett viral gegangen.
Boah, scheiße.
Also es war richtig krass. Es war dann wirklich irgendwann überall. Und dann auch Leute, die wussten, dass es Fake News sind, haben halt einen Artikel drüber geschrieben. Was dann zur Virality ja noch leider noch mehr beiträgt. Also es ist schwer, eine Balance zu finden. Das Beste wäre gewesen, wenn alles ignoriert hätten. Aber natürlich wollten viele es auch, die Banken, sag ich jetzt mal, haben es dann erwähnt und haben es geretweetet und gerepostet. Ja. Also es ging dann wirklich auch auf vielen Medienplattformen viral, auf Twitter, auf Facebook. Und dann, genau, dann hat mich dann auch irgendwann die BBC kontaktiert, so, hey, folgendes, wir sehen, was da gerade passiert und ich meine, du kannst es ja nicht aufhalten, ja, man kann ja nichts irgendwie löschen aus dem Internet. Aber die hatten dann, das war dann der Sonntag, 3 Tage später eben, haben sie dann beschlossen so, hey, ich hatte eigentlich eher argumentiert, alles zu ignorieren, so ignore the trolls, don't feed the trolls. Ich als ich sag mal, Veteranin von sozialen Medien wusste natürlich auch, dass man manchmal mehr Aufmerksamkeit noch kriegt, wenn man versucht, ein Gegenargument zu liefern oder etwas versucht zu debunken. Deswegen dachte ich mir, lass uns das doch ignorieren. Wir haben hin und her diskutiert und haben uns dann dafür entschieden, es nicht zu ignorieren, sondern ein offizielles Statement quasi zu machen von der BBC. Und das war dieser, glaube ich, mit Abstand verrückteste Moment, wo ich dann wirklich, es war Sonntagvormittag, wo ich dann gefacetimed habe mit dem BBC-Korrespondenten. Und das war dann irgendwie 2 Stunden später online. So BBC, so officially declaring me alive im Grunde. Total absurd.
Hast du so eine aktuelle Tageszeitung hochgehalten? Wieso?
Das war tatsächlich der Witz, der dann auch rumging, auch so in meinem Freundeskreis so. Aber es war eine interessante Diskussion. Das könnte man ja fast philosophisch diskutieren. Was muss man tun, um zu beweisen, dass jemand
am Leben ist,
dass jetzt gerade etwas wirklich passiert oder am Leben ist oder nicht gefaked ist oder so? Ja, das ist ja auch in Zeiten von AI jetzt noch eine noch dramatischere Diskussion. Damals war immerhin das noch nicht im Raum oder noch nicht so stark. Aber da ging es dann darum, dass ich irgendwie Paid Actress bin oder dass ich, dass das vor Wochen aufgenommen wurde. Oder halt auch so nette Kommentare wie, sieht doch total krank aus und total, der geht's doch nicht gut und so, oh, danke, wow. Also ich habe ja eine dicke Haut, ne? Wie gesagt, nach 10 Jahren als Frau auf Twitter. Aber da war schon einige krasse Kommentare dabei. Also ich musste dann auch meinen Twitter-Account auf privat stellen. Soll heißen, man kann keine DMs mehr empfangen von Leuten, mit denen man nicht, die man nicht direkt, denen man nicht auch folgt, weil es einfach zu krass wurde. Also viele Leute, ich habe dann sowohl positive als auch negative Nachrichten erhalten und wirklich, also wir reden von Tausenden. Und es wurde aber dann besser, als ich meinen Account dann auf privat gestellt hatte. Und irgendwann war der News-Cycle dann auch so, dass die nächste Story reinkam. Und dann ist es nicht mehr interessant. Also das war dann auch für die Trolls und für die Anti-Impf-Leute und so, war das dann irgendwie, ich sag mal, 6-7 Tage lang relevant. Und dann wurde die nächste Story wieder interessanter. Aber ja, also das ist jetzt die bisschen längere Version. Aber das
krass, ist wirklich,
war schon eine krasse Story, ja.
Und spätestens ab dem Moment stelle ich mir vor, dass man nicht mehr bekannt werden möchte.
Ja, also ich dachte mir dann echt so, heieiei, das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gespürt, so der die Schattenseite von sehr sichtbar sein auf den sozialen Medien. Ich muss ehrlich sagen, bisher hatte ich nur, also bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich echt nur fast ausschließlich positive Erfahrungen. Mhm. Auch auf Twitter, was so ein bisschen der Höllenpool galt, immer noch gilt, jetzt immer schlimmer wird. Also auch da, wir hatten uns wirklich so eine schöne Community geschaffen unter uns WissenschaftlerInnen und an Wissenschaft interessierten Menschen. Das war super schön. Und es war ein bisschen schade zu sehen, dass es zum ersten Mal so für was Negatives auch verwendet wurde und dann halt ich das auch gespürt habe zum ersten Mal. Ja. Also es war sehr lehrreich, es war faszinierend auch, wie schnell so eine Fake-Story durch die Welt gehen kann und halt aber auch grotesk, weil es einen selber betrifft. Also es war irgendwie im Nachhinein, wirr, spannend, im Nachhinein jetzt auch lustig, aber halt so auf eine Art und Weise nicht, einfach, weil es so grotesk war. Genau, währenddessen war es nicht so lustig, aber jetzt im Nachhinein ist es wirklich einfach. Ich benutze es auch als Icebreaker auf Partys, also mittlerweile ist es wirklich kein großes Ding mehr, auch wenn es jetzt irgendwie sehr, das klang jetzt alles sehr ernst, wie ich es erzählt habe, aber das war halt die Stimmung damals, ne? Es war, ich meine, muss man auch dazu sagen, Kontext, es war Pandemie, es war Lockdown, also die Stimmung war generell einfach nicht gut in der Welt. Ja. Und da hat es halt voll in diese Kerbe reingeschlagen. Aber jetzt im Nachhinein, es ist einfach etwas Verrücktes, das mir passiert ist. Es hatte keine nachhaltigen Konsequenzen. Es hat mir einfach gezeigt, dass soziale Medien schon auch ein Risiko in sich tragen. Und ich glaube, ich hätte das gerne vorher besser verstanden, dass es auch Nachteile gibt für Sichtbarkeit. Und das ist eine Lektion, die ich gelernt habe.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kann man nur lernen, wenn man es erlebt. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Du bist schon lange auf den sozialen Medien unterwegs und auch auf Twitter, jetzt X. Weiß ich nicht, ob du da noch aktiv bist. Du bist auf Blue Sky umgestiegen, ne?
Tatsächlich gar nicht mehr, ja.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dieser Frage, die uns dann auch schon so langsam dahin führt, was du heute machst. Du warst dann, wir sprechen auch gleich noch über deine Forschung, du warst dann lange in der Forschung, war es dann auch in Oxford, krasse Adresse, 6,5 Jahre. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss damit. Jetzt gehe ich in die Wissenschaftskommunikation. Und jetzt bist du beim YouTube-Kanal. YouTube offiziell auch ein soziales Medium, kann man darüber streiten, wie sozial das ist. Aber und bist da an Videos und Kurzvideos beteiligt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie du zu dem Schluss kamst, nach so langer Zeit in der Forschung, auch super erfolgreich, möchte ich das nicht mehr machen, möchte was anderes machen.
Also dieser Prozess zu sagen, so wie du es gesagt hast, jetzt Schluss damit, der hat ungefähr 8 Monate gedauert. Okay. Also es war tatsächlich nicht von einem Tag auf den anderen, das betone ich auch immer wieder, wenn Leute mich fragen, wie denn so der Übergang für mich war. Das ist etwas, was sich ganz schleichend so entwickelt hat bei mir. Also ich hatte wirklich eine super, super Zeit in der Forschung. Also ich hatte das Glück, mit Kollegen zu arbeiten, die wirklich alle toll waren und die Forschung war immer spannend und ich hatte auch da eben das Glück, nicht sehr stark durch Ressourcen limitiert zu sein. Also ich durfte dann ja auch länger in Oxford bleiben und es hat mir einfach wirklich immer super Spaß gemacht. Und dann habe ich aber halt gemerkt, als es dann zu dem Zeitpunkt kam, den nächsten Karriereschritt zu machen, was bei uns jetzt in Biologie klassischerweise wäre jetzt der Postdoc und dann machst du zum Beispiel Assistenzprofessur. Und weil ich ja auch so lange so gerne in den akademischen Pfad gehen wollte, war ich da auch recht drauf eingeschossen und habe mir das immer so als Ziel gesetzt. Okay, ich gehe jetzt auf den Jobmarkt für Assistenzprofessur. Jetzt passt es gerade, jetzt bin ich gerade im Postdoc, habe auch gerade ein paar ganz gute Papers, es läuft ganz gut, jetzt gehe ich auf den Jobmarkt. Währenddessen habe ich gemerkt, dass mich das eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Und zwar nicht die Forschung, sondern die Stellenbeschreibung einer Professorin an einer Uni. Weil das halt, also das muss man auch trennen. Ne? Ich meine, Forschung machen ist das eine und Forschung spannend finden und das Thema spannend finden ist das eine, aber das andere ist natürlich auch die Alltagsrealität einer Professur. Und das hat auch, je nach Fachgebiet ist es ein bisschen anders, aber in Biologie hat es sehr viel mit Management zu tun. Viele Leute gehen dann immer weiter weg vom Inhaltlichen, je weiter sie im akademischen Pfad voranschreiten. Und für manche passt es super nach wie vor. Die freuen sich sogar, dass sie nicht mehr im Labor sein müssen und freuen sich, wenn sie ein bisschen mehr managen dürfen. Und viele Leute blühen ja da auch wirklich auf, aber ich habe mich da einfach weniger drin gesehen. Und es war für mich auch ein wichtiger Knackpunkt, dass ich das trennen musste. Könnte ich das machen? Und oder will ich das aber machen?
Da muss ich ganz kurz, das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn man in der Forschung ist und merkt, man kann das, das habe ich auch während der Promotion gemerkt, ich habe nie wirklich überlegt, weiterzumachen danach, Aber man ist schon immer so ein bisschen versucht, wenn man merkt, man würde das schon irgendwie hinkriegen,
ja,
dann
total.
Doch weiterzumachen. Und das macht aber nicht glücklich, glaube ich.
Ganz genau. Also das war für mich so ein gedanklicher Knackpunkt, das zu trennen, weil ich glaube, ich hatte es eher daran gemessen, ob ich dafür qualifiziert bin. Und wenn die Antwort ja ist, dann sollte ich es ja auch weitermachen. Und das ist ja auch leider ein bisschen die akademische Kultur, weil das auch sehr glorifiziert wird. So nach dem Motto, die es schaffen, die werden dann Prof und so. Ja, ist natürlich kompletter Quatsch. Aber leider spürt man das immer noch so ein bisschen und denkt man sich, ja, okay, wenn es jetzt gerade gut läuft und ich bin qualifiziert, dann sollte ich das wahrscheinlich auch machen, oder? Und ich glaube, so selten reflektieren die Menschen noch darüber, inklusive mir, ich habe auch lange nicht stark genug darüber reflektiert, ob ich das dann auch wirklich will. Ja, also können versus wollen. Naja, und das hat dann, ein paar Wochen hat sich das dann so gesetzt irgendwie, dann habe ich mich mehr mit der Vorstellung angefreundet, so hey, ich muss das eigentlich nicht machen, ich kann machen, was ich will, ja, wir haben freien Willen, ja, also in bestimmten Rahmen, ja, wenn mir die Gelegenheiten gegeben werden, in Anführungsstrichen darf ich machen, was ich will. Naja, und dann hatte ich mich ein bisschen breiter aufgestellt und mir überlegt, so hey, was gibt's denn da draußen sonst noch? Und jetzt kommt der Übergang, dass ich halt immer viel Wissenschaftskommunikation betrieben habe, weil ich das einfach immer spannend fand, ich war immer die Erste, die sich für Outreach gemeldet hat und so, ich fand das einfach immer sehr cool, ja, habe auch erstmal gar nicht dran gedacht, dass man das zum Beruf machen könnte, und dachte einfach, das macht voll Spaß und ich liebe ja mein Thema, natürlich will ich das möglichst vielen Leuten nahe bringen. Also es hat so mit einem reinen Interesse und einem reinen Spaß, ein bisschen so wie als Hobby angefangen, dann habe ich das halt immer weitergetragen, dann dachte ich mir so, jetzt, wenn ich über meinen Job reflektiere als Postdoc und Person, die Wissenschaftskommunikation macht, was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Und die Antwort war, die Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ganz klar. Also so wirklich so komplexe Sachen runterbrechen und erklären. Genau. Und dann hat es mich über einen längeren Bewerbungsweg dann zu kurz gesagt verschlagen.
Und du bist da ja Fact-Checkerin, ne?
Genau, ja.
Und das bringt uns eigentlich direkt zur nächsten Kategorie, zur nächsten Rubrik. Da geht es nämlich genau um Fact-Checking, wenn es an die fünf schnellen Mythen geht.
Fünf schnelle Mythen.
Okay, Lisa, bist du bereit für fünf schnelle Mythen?
Ich bin bereit.
Super. Mythos Nummer 1. Es gibt mehr Bakterien, die uns helfen, als die uns schaden.
Jein.
Oh, direkt mit dem Jein gestartet. Zweitens, also Mythos Nummer 2. Probiotischer Joghurt ist super gut für die Darmflora.
Auch wieder ein Jein.
Mythos Nummer 3. E. coli-Bakterien sind gefährlich. Willst du wieder Jein sagen?
Darf ich ein drittes Jein in die Runde schmeißen oder falle ich dann durch?
Nee, ist okay. Ist okay. Dann, ich bin gespannt, ob wir auch noch mal ein Ja oder Nein bekommen. Also Mythos Nummer 4. Antibiotika helfen nicht gegen Viren.
Das stimmt.
Sehr gut. Mythos Nummer 5. Alle Mikroben sterben bei 100 Grad.
Falsch.
Okay, ja guck, da kamen ja noch mal 2.
Siehste.
Geht sehr doch. Gut, wir haben die Kurve noch gekriegt am Ende.
Sehr gut. Elisa, jetzt hatten wir 5 schnelle Mythen mit 3 Jeins. Die wollen wir jetzt natürlich mal ganz kurz aufgreifen. Also erstmal gab es den Mythos Nummer 1, es gibt mehr Bakterien, die uns helfen, als die uns schaden. Da hast du Jein gesagt. Warum?
Ja, ich meine, es kommt darauf an, wie man zählt. Das ist auch ein klassisches Problem in Biologie. Geht es jetzt darum, wie viele Zellen auf der Welt existieren, die uns helfen oder schaden? Oder geht es darum, wie viele Typen es gibt von Bakterien, die uns helfen oder schaden? Also da habe ich ein bisschen geschummelt. Also es kommt darauf an, wie man Dinge zählt. Und das ist in Mikrobiologie tatsächlich gar nicht so einfach.
Okay.
Weil es einfach Myriaden Varianten gibt von allem. Und es entstehen auch tatsächlich täglich neue Varianten. Darf man auch nicht unterschätzen. Evolution passiert wahnsinnig schnell mit Bakterien.
Mhm.
Also es kann sein, dass wir heute schon zum Beispiel mehr Varianten haben, die uns krank machen als gestern. Oder weniger. Einfach weil ständig was ausstirbt.
Okay.
Oder neu dazukommt. Also
okay,
das
macht
die Motivation für mein Jein.
Wie sieht es denn aus mit Mythos Nummer 2, mit dem probiotischen Joghurt? Sollen wir den aufhören zu essen? Oder doch weiter
essen?
Kein Aktimel mehr.
Ja, also auch da wieder die klassische Biologenantwort, es kommt drauf an. Also es gibt ja verschiedene Sorten probiotischer Joghurt, da können ganz unterschiedliche Kulturen drin sein. Und da ist auch alles dabei von Dingen, die gar nicht im Magen ankommen würden, soll heißen, es ist dann mehr Placebo, bis zu Dingen, die wirklich im Magen ankommen können und dann auch tatsächlich nicht bei allen Menschen, aber bei manchen Menschen sich positiv auf die Darmflora auswirken können. Also es ist da ganz schwer zu verallgemeinern, aber ich sag immer, es schadet nicht und wenn es schmeckt, warum nicht?
Wenn es schmeckt, dann schmeckt es.
Genau.
Ne?
Und der Mythos Nummer 3 war zu E. coli-Bakterien. Sind die immer nur gefährlich?
Ja, das ist ein toller Link zu dem, was ich zum ersten Mythos gesagt habe, weil es gibt super viele verschiedene E. coli-Varianten und manche sind komplett harmlos. Ah. Also die meisten Leute tragen auch E. coli ständig in sich. Die sind sogar, wirken sich positiv auf die Darmflora aus, sind ein ganz normaler Teil unserer Darmflora und werden auch nie was Schlechtes machen. Und dann gibt es aber manche Varianten, die wirklich ganz stark krankheitserregend sind. Und wenn du da auch nur wenigen E. coli ausgesetzt bist, zum Beispiel durch kontaminiertes Essen, dann kannst du ganz schlimme Magen-Darm-Probleme bekommen. Also auch wieder da, es kommt drauf an.
Ich dachte, E. coli ist E. coli, aber anscheinend ist es nicht so. Okay.
Oh, das wäre schön. Also ich war ja E. coli-Biologin 7 Jahre lang und es wäre schön, wenn es nur eine gäbe. Also eine Variante. Ja. Das hätte mein Leben sehr viel einfacher gemacht.
Das glaube ich. Ja, an diesen E. coli, jetzt kommen wir ja schon so ein bisschen in deine Forschung rein. Also an diesen E. coli hast du ja geforscht, was die so für, ich sag mal, so Waffensysteme haben, also wie die sich so gegenseitig vernichten können. Was war da so das Absurdeste, was du je gesehen hast, was so Zellen machen können?
Ja, sehen ist auch tatsächlich das richtige Stichwort. Ich habe nämlich ganz viel Mikroskopie betreiben dürfen, weil wir im Labor da top ausgestattet waren. Also hat man als Mikrobiologin selten die Chance, aber es ist mal ganz toll, wenn man die Sachen auch wirklich mal sehen kann. Zwar nicht mit den eigenen Augen, aber indirekt durchs Mikroskop. Und zwar das Verrückteste, was ich da jemals sehen durfte, waren E. coli-Zellen, also eine ganz bestimmte Sorte von E. coli, die bestimmte toxische Proteine produzieren, um andere Zellen zu töten. Klingt erstmal recht simpel. Ich mache was Toxisches und dann geht es in die Umwelt, dann sekretiere ich das so und dann trifft es auf zum Beispiel Mitstreiterzellen, wie wir es so schön nennen, die vielleicht mit mir um irgendwelche Ressourcen kämpfen, ja, und ich möchte die gerne eliminieren, damit ich das Essen für mich alleine habe, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und da können solche toxischen Proteine sehr nützlich sein. Und jetzt der Clou war aber, dass diese bestimmte E. coli-Variante, die hat diese Proteine nicht einfach so durch die Zellmembran einfach in die Umwelt sekretiert, wie es viele Bakterien machen, sondern die hat sich voll dieser toxischen Proteine aufgefüllt im Grunde. Also die machen ganz viele von diesen Proteinen und lassen sie aber in der Zelle und dann sprengt sich die Zelle selber. Also da gibt es ein Gen dafür, das nur dafür zuständig ist, die toxinproduzierende Zelle wirklich zu sprengen. Und dann ist natürlich die Zellmembran, die Bakterie von der Umwelt trennt, komplett zerstört. Und dann hast du auf einmal eine super hohe Konzentration von diesen wahnsinnig toxischen Proteinen, die dann natürlich sehr großen Schaden anrichten könnten in der anderen Sorte Bakterie, die jetzt gerade bekämpft wird. Und das habe ich eben live unter dem Mikroskop beobachten dürfen.
Aber die andere Zelle stirbt dann doch auch.
Genau, aber das ja.
Also eine Kamikaze.
Genau. Ja, es ist wirklich ein bisschen so.
Krass.
Klingt erstmal auch kontraintuitiv, weil man möchte ja denken, das hat die Frage haben wir uns auch gestellt, wie kann denn natürliche Selektion sowas herstellen, sag ich jetzt mal, oder zu sowas führen? Weil das ist ja etwas, was der Zelle, die dieses Gen hat, ich nenne es jetzt mal das selbstzerstörerische Gen, ja, es ist in Wirklichkeit ein bisschen komplex, aber jetzt tun wir mal so, als ob es nur ein Gen wäre. Wie kann sich das denn etablieren in einer Population von Bakterien, wenn die Bakterien, die das haben, zerstört werden und das auch gar nicht weitergeben können, das Gen. Genau, das ist ja das, was Tod symbolisiert, jetzt auch evolutionär gesehen, dass du nicht mehr weiter deine Gene weitergeben kannst. Und der Clou ist aber, dass Bakterien halt nicht als Individuen wirklich relevant existieren, sondern nur in der riesen Masse. Also wenn wir von Bakterien reden, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier haben wir zum Beispiel im Darm Bakterium XY, da reden wir ganz selten von einer einzelnen Zelle, sondern da reden wir von Millionen, Milliarden, teilweise sogar mehr Zellen. Und die sind größtenteils genetisch identisch untereinander. Das heißt, wir haben eine Armee von Klonen, eine Clone Army, wie wir es auch gerne mal genannt haben.
Jan ist doch so ein Star-Wars-Fan.
Ja, genau, das ist so der typische Star-Wars-Witz, den man machen kann dann, also wirklich so. Und da ist eben dann der Clou, dass wenn du jetzt, dass nicht alle Zellen in der Population, die haben zwar alle dieses selbstzerstörerische Gen, aber es ist so stark und fein getuned, dieses Gen, dass es nur in unter 5% der Zellen jemals aktiviert wird, wenn sich die Situation ergibt. Also es ist, und dann hast du eben diesen Nutzen von der selbstzerstörerischen Aktion, also zum Beispiel das mitstreitende Bakterium eliminieren, diesen Nutzen, von dem können alle profitieren, auch die gar nichts gemacht haben, ja? Weil die halt alle Klone voneinander sind. Also es ist ein bisschen komisch, muss man sich als Mensch ein bisschen dran gewöhnen an diese Denkweise, aber das ist im Grunde ein mathematisch etabliertes Konzept in der Evolutionsbiologie, dass wenn du 1000 Zellen hast und die sind alle genetisch identisch, wenn davon 10% irgendwas machen, was allen nützt, ja. Und selbst wenn die den ultimativen Preis zahlen, sag ich jetzt mal, das Gen kann trotzdem davon profitieren, weil das ja in den überlebenden Zellen noch drin ist und dann dementsprechend auch weitergegeben wird.
Nutzen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort jetzt, weil jetzt diese Kamikaze-Zellen zerstören andere Zellen, aber könnte man dieses System vielleicht auch benutzen und dieses Gen in den Zellen vielleicht auch benutzen, um ganz gezielt zum Beispiel Tumorzellen anzugreifen, also irgendwelche Krankheiten gezielt zu bekämpfen im Menschen?
Ganz, ja, total. Also Waffensysteme werden aktiv beforscht im Kontext von, können wir die quasi ausnutzen, um Infektionskrankheiten zum Beispiel zu bekämpfen. Das ist ja ein typisches Thema in Mikrobiologie, aber Krebs ist auch ein gutes Stichwort, komme ich gleich dazu. Dieses selbstzerstörerische Gen tatsächlich, das wird weniger verwendet. Es wird mehr verwendet, dieses toxische Protein, das ich erwähnt habe. Was nämlich toll an diesem toxischen Protein ist, im Gegensatz zu typischen Antibiotika, die wir so kennen, zum Beispiel Penicillin und sowas, was im Krankenhaus verwendet wird, die haben ein sogenanntes breites Wirkungsspektrum. Das heißt, die töten alle möglichen Sorten Mikroben. Was erstmal toll klingt, aber der Nachteil ist, dass die halt auch super viele Nebenwirkungen haben im Darm zum Beispiel. Weil wir halt nicht nur die krankmachenden Bakterien töten, wenn wir Antibiotika nehmen, sondern oft auch viele von den guten.
Deswegen muss man ja auch immer so Magentabletten nehmen, wenn man
ganz genau. Also es ist dann dieses Konzept von Collateral Damage, dass man halt ja den Infektionserreger eliminiert, aber halt eben leider auch viele von den guten, die man eigentlich behalten will. Und das Tolle an diesen toxischen Proteinen, die eben zufällig auch durch dieses selbstzerstörerische System sekretiert werden, die sind extrem gezielt auf einen Typ Zelle eingeschossen. Also die würden dann wirklich, wenn man die jetzt zum Beispiel synthetisch herstellen könnte, dann könnte man sogar in Richtung personalisierte Medizin denken und sagen, hey, wir haben DNA-Sequenzen von dem, was dich gerade krank macht. Wir engineeren jetzt etwas, ein Protein, was nur diese krankmachenden Zellen angreift zum Beispiel. Also sehr, sehr gezielt. Damit erhofft man sich halt, dass man dann diese Nebenwirkungen verringern könnte. Es gibt aber auch noch andere Waffensysteme, die im therapeutischen Kontext gerade angeschaut werden. Unter anderem gibt es ein ganz tolles System, das ist wie so eine Nadel, die in benachbarte Zellen quasi Dinge injizieren kann, zum Beispiel toxische Proteine wieder, um halt die benachbarte Zelle zu töten. Also da diffundiert nichts in die Umwelt, sondern das ist wirklich wie so eine Nadel, die einfach in den Nachbar reingeht. Auch sehr, sehr zerstörerisch wirken kann.
Aber diese Nadel kommt auch aus der Zelle raus, oder?
Genau, also das ist ein Bakterium, das eine Nadel macht. Und die Nadel geht dann in die, geht wirklich so, also wirklich einfach so, musst dir so eine Ellipse vorstellen, das ist die Bakterie, das Bakterium, und dann geht so eine Nadel, die kannst du auch im Mikroskop sehen, ist einfach wie so ein kleiner Strich,
der rausgeht. Wächst so ein Stachel.
Genau, so ein Stachel, und der ist ungefähr halb so breit wie die Zelle, also schon ziemlich groß, so ein Bakterium, und geht in die nächste Zelle, und dann nach ein paar Sekunden explodiert die Zelle, was injiziert wurde. Also es ist voll krass, es wirkt auch total schnell. Und diese Sachen werden jetzt wiederum verwendet, um zum Beispiel gezielt Moleküle, also zum Beispiel therapeutische Moleküle, in Krebszellen zum Beispiel zu injizieren. Mhm. Weil das Witzige ist, es gibt Bakterien, die können mit dieser Nadel nicht nur andere Bakterien stechen, sondern auch zum Beispiel ganz krankmachende Bakterien sind, die können sogar in Menschenzellen was reinstechen. Also das ist die Idee, das ist alles jetzt noch sehr visionär, da gibt es Laborversuche dazu, aber das ist noch nicht annähernd in der Klinik angekommen. Aber es ist natürlich eine tolle Perspektive, dass man sich diese Waffensysteme auch zu Nutzen machen könnte, um zum Beispiel ganz gezielt uns krankmachende Zellen zu zerstören, sei es jetzt Bakterien oder zum Beispiel unsere eigenen Krebszellen.
Also die Arbeit im Labor ist dann so, dass du dir Proben nimmst von Bakterien E. coli vor allen Dingen, hast du dir angeschaut, ne?
Ja, genau.
Von verschiedenen E. coli haben wir jetzt gelernt, dass verschiedene E. coli
ganz genau, Dutzende, Hunderte.
Und dann wirklich dir das im Mikroskop so lange anschaust, bis irgendwie was passiert. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Im Grunde, ja, also manche Tage sind wirklich so. Also manche Tage, das ist das Tolle am Mikroskop, viel von der Mikroskopierarbeit ist auch tatsächlich sehr explorativ, wie wir es nennen. Also manchmal ist es wirklich so, vor allem wenn ein Waffensystem noch sehr neu und sehr unbeschrieben ist. Also mit neu meine ich nicht, dass es jetzt erst, die existieren alle schon seit Millionen Jahren auf diesem Planeten, aber jetzt Menschen sind neu auf den Plan getreten, um es zu erforschen. Und wenn wir noch nicht so viel drüber wissen, ist wirklich einfach teilweise der erste Schritt, hey, wir haben jetzt zum Beispiel neue E. coli-Variante reinbekommen, gerade aus dem Krankenhaus von der Patientin isoliert zum Beispiel. Jetzt eine typische, also nicht untypische Situation. Und dann kann man das als Probe vorbereiten und das Mikroskop packen. Wir haben dann unsere Methoden, wie wir zum Beispiel gewisse Dinge sichtbar machen können. Zum Beispiel dieses Selbstzerstörerische, das habe ich gerne pink eingefärbt mit verschiedenen Pigmenten, weil es dann einfach einfacher zu sehen ist. Und dann sieht man wirklich so, wenn man rausgezoomt hat, sieht man tausende Zellen und dann puff, 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 so die kleinen pinken Zellen, die sich dazu selber zerstören. Also da gibt es spannende Wahnsinn. Mittel und Wege, um das auch farblich dann darzustellen, sodass man es auch visualisieren kann.
Wahnsinn, total cool. Und Elisa, wenn jetzt du Leuten noch was mitgeben könntest über Mikrobiologie, was wäre das? Also was sollten mehr Leute über Mikrobiologie wissen?
Dass wir die ganze Zeit von Bakterien umgeben sind. Und nur weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht existieren und wahnsinnig wichtig und auch nützlich für uns sind. Also ohne Bakterien könnten wir unser Essen nicht verdauen. Ohne Bakterien könnten wir nicht mal annähernd so viel Landwirtschaft betreiben, wie wir es jetzt betreiben. Weil Pflanzen super von Bakterien abhängig sind, wenn es darum geht, Nährstoffe aufzunehmen. Also Bakterien sind überall, wir sind auch unsere Haut, wir sind die ganze Zeit, wir haben so einen Bakterienfilm auf und in uns.
Ja.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal eklig, aber ich hoffe, dass Leute, wenn sie mehr drüber lernen, verstehen, dass Bakterien wirklich einfach was ganz Tolles sind und viel älter als wir. Ja, und die werden uns höchstwahrscheinlich auch überleben und sind einfach ganz wichtiger Teil unseres Ökosystems auf dieser Erde. Also alles, wenn sich die Leute nur vorstellen könnten, dass jedes Objekt und jeder Mensch, mit dem sie tagtäglich interagieren, von Bakterien übersät sind, von denen der größte Teil, je nachdem, wie man es zählt, sehr nützlich ist und sehr harmlos ist, dann wäre ich ein bisschen glücklich.
Sehr schön.
Haben wir doch noch auf unseren Mythos noch eine zumindest einigermaßen eindeutige Antwort bekommen. Das war super interessant. Ich finde das so faszinierend, dass bei so Einzellern einfach total ähnliche Dinge ablaufen, wie dann bei uns irgendwie weiterentwickelten Lebewesen. Total faszinierend. Irgendwelche Stachel, die da rauskommen.
Ja, finde ich auch. Ja.
Irgendwelche Kamikaze-Verhalten abgefahren. Wirklich total krass. Vielen, vielen Dank, Elisa, dass du uns so viel davon erzählt hast. Das war wirklich super spannend. Folgt Elisa gerne auf den sozialen Medien. Ich glaube, du heißt da oft Prokaryota auf vielen. Und haltet unbedingt Ausschau nach ihren Kurzgesagt-Videos, die ja jetzt bis jetzt in der ersten Woche gewesen. Also wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, waren es schon 2 Wochen rum. Schaut da gerne nach diesen Videos. Den Kanal können wir, glaube ich, generell empfehlen. Der ist super gut gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, das wäre total cool, wenn ihr uns eine Sternebewertung schenken könntet. Viele wissen immer noch nicht, dass das geht. Ich habe mir da auch ehrlich gesagt, bevor ich einen Podcast gemacht habe, irgendwie überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber das hilft uns wirklich total, pusht den Algorithmus und freut uns einfach persönlich auch sehr. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Die findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dir, Lisa, und tschüssi.
Ciao.
Tschüss.